Fürbitte ist umkämpft und Fürbitte braucht eine gewisse Pflege. Das sind meine drei Punkte, die ich mit euch anschauen will. Und wir kommen ja gerade aus den Gebetswochen, Lars hat es schon gesagt. Und ja, die Reihen waren nicht voll, das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich auch einen guten Spirit empfunden, das wird Lars auch so sagen, also eine gute Atmosphäre. Es war nicht schwergängig, miteinander zu beten. Wir hatten ja zunächst die 5 Tage hier und dann hatten wir dann die Veranstaltung letzten Sonntag Pauluskirche und dann Rathaus am Montag und dann verschiedene andere. Am letzten Donnerstag haben wir hier gebetet, waren immerhin 40 Leute hier. Okay, ja, also man kann sich ja auch freuen über das, was da ist, aber natürlich die Sehnsucht auch, dass es mehr wird. Und warum predige ich denn jetzt über Fürbitte? Hätten wir ja vorher machen sollen, um die Leute zu motivieren, dahin zu gehen. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite ist diese Predigt einfach auch nochmal etwas, was gut tut für alle, die gebetet haben. Ja, nochmal zu sehen, okay, das war gut und das ist immer noch gut. Und für die, die jetzt weniger dabei waren oder die vielleicht auch in ihrem persönlichen geistlichen Leben das nicht viel praktizieren, soll es einfach ein Ansporn sein. Ich will mal anfangen direkt mit einer ganz herausfordernden Bibelstelle, die uns aber hilft. Also, weil die Wahrheit ist immer gut. Lukas 22, die Verse 31 und 32. Da hat Jesus gesagt, Simon, Simon, das ist also der Petrus, den wir so als Petrus kennen, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das hat Jesus gesagt. Und die Worte Jesu sind natürlich immer die mit dem allergrößten Gewicht. Jesus gibt hier einen Einblick in die unsichtbare Welt und sagt zu Simon, zu Petrus, Satan hat sich erbeten, das ist auch schon hochspannend, ja. Der Widersacher, der Teufel, kann nicht einfach machen, was er will, aber er darf manchmal noch Dinge tun. Das ist für uns sehr schwer zu verstehen, aber halten wir es einfach mal so fest, dass es so ist. Ich will jetzt darüber keine tiefe Bibelarbeit machen, aber da gibt es etliche Parallelstellen, die das so untermauern. Euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Auszusieben, zu überprüfen, zu checken, das, was schwach ist, schlecht ist, was Müll ist, was keine Substanz hat, wegzuschmeißen und mal gucken, wie viel da so echt ist. Euch, also eigentlich die ganzen Jünger damals, die ganzen 12, aber Petrus, das war schon irgendwo ein bisschen ersichtlich, vielleicht neben Johannes, so einer der Leiter und mit ihm spricht er und er sagt das. Und wenn wir bei 31 aufhören würden, dann wäre nicht gut. Das wäre nicht gut, aber Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, Fürbitte. Jesus hat Fürbitte geleistet für Petrus und was war das Ziel? Dass er seinen Glauben nicht verliert. Das war das Glaubensziel von Jesus in diesem Fall, dass er den Glauben nicht verliert, sondern dass er umkehren wird, weil er eben doch ein Stück weit seinen Glauben in der Tat verlieren wird, was besonders ihn sehr erschüttern wird. Was aber auch nochmal sehr interessant ist, dass Jesus hier eine recht souveräne Sichtweise hat. Er wusste halt mehr, natürlich. Woher wusste er mehr? Ja, er hatte so eine wunderbare Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Und da ist er eben ganz so dran lang gegangen, als er hier als Mensch war, im Fleisch und Blut. Wenn du dann umgekehrt bist, dann sollst du sogar noch die anderen im Glauben stärken. Also was für eine Glaubensperspektive. Jesus betet also hier mit ganz großer Zuversicht, aber das Ganze ist trotzdem kein Spiel. Was ist das Ziel des Teufels? Also hier wird deutlich gesagt, das Ziel, was der Teufel will, Satan heißt ja Widersacher. Wogegen ist denn der? Naja, der ist gegen all das Gute, was Gott tut. Und er will den Petrus aus dem Glauben herausbringen, aus dem Vertrauen Gott gegenüber herausbringen, aus der Überzeugung herausbringen, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der König ist, dass er der Herr der ganzen Welt ist. Ich habe aber für dich gebetet. Als Gläubige leben wir in einem geistlichen Kampf. Ob wir das wollen oder nicht, ist hier nicht die Frage. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Und der Widersacher will, dass wir den Glauben, dass wir die Zuversicht in Gott, dass wir den Kontakt zu Gott, dass wir das verlieren, dass es dünn wird zumindest mal. Er torpediert das, er schießt dagegen, bis die Mauern immer kleiner werden und bis die Substanz aus seiner Sicht weg ist. Welche Maßnahme ergreift Jesus? Um sich das mal richtig vor Augen zu führen. Jesus, welche Maßnahme ergreift er, da er das weiß, dass diese Gefahr für Petrus besteht? Er sagt, ich bete für dich. Ich möchte es richtig dick unterstreichen. Weil ich weiß nicht, ob du den Satz auch mal gehört hast, so, ah ja, die beten ja nur. Da muss man doch was tun, oder? Das wird manchmal im Zusammenhang mit der Ungerechtigkeit dieser Welt erwähnt oder auch so, wenn man das irgendwie so abwirtschaftet, ach, das ist so fromm, so, die beten ja nur. Nun versteht mich nicht falsch, aktiv zu sein bei den Ungerechtigkeiten dieser Welt ist gut und ist richtig, da gibt es ja auch jede Menge Aufträge von Gott und Bibelstellen und so. Aber das Gebet, das ist, was Jesus hier macht. Und ich meine, gerade Jesus, wenn nicht er, wer dann, hätte doch sagen können, so, komm, jetzt Seelsorge hier, ja, Petrus, setz dich mal hin. Und jetzt reden wir mal und ja, ich höre dir zu, dann korrigieren wir mal deine falschen Glaubenseinstellungen und so weiter. Auch gut, auch richtig. Aber das, was Jesus hier betont und das, was er wirklich getan hat, war zu beten für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört, beziehungsweise wenn der schwach wird und wenn Petrus schwach wird, dass er dann wieder umkehren wird. Dass der glimmende Docht seines Glaubens nicht erlischt, sondern doch nochmal wieder die Kurve kriegt. Jesus ist von der Kraft der Fürbitte überzeugt. Sonst hätte er das nicht gemacht und nicht gesagt. Er ist von der Kraft der Fürbitte überzeugt. Und eine Frage, die wir nicht bis zuletzt beantworten können, aber die wir uns mal überlegen können, ist, was wäre denn geschehen, wenn Jesus nicht gebetet hätte? Ich will das selber nicht final beantworten, aber was wäre geschehen, wenn nicht? Eine weitere Bibelstelle, Kolosser 4, Vers 3 und 4. Paulus hat das geschrieben und er schreibt an die Gemeinde in Kolosse: Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein. Das ist also Paulus und seine Mitarbeiter, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat, ja, dass Christus auferstanden ist, dass er lebt, dass er rettet und dass er in den Gläubigen wohnt und dass er wiederkommt, das Geheimnis des Christus und für das ich jetzt im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Petrus bittet hier um Gebetsunterstützung. Und ich sag mal, böse Zungen könnten ja sagen, ja, das ist schon gut, Paulus, sag mal den Gemeinden, die sollen beten, dann machen die halt weniger Blödsinn, ne? Es ist besser, die treffen sich zum Beten, als dass die zu viele Dinge tun, zu viel Zeit haben für Dinge, die schädlich sind, ne? Das ging dann so in Richtung Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Aber dann würden wir den Paulus wirklich falsch verstehen. Fürbitte ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ist kein Zeitvertreib, ist nicht besser das als zu viel Serien gucken oder zu viel online shoppen oder was man heute so alles macht. Nein, er hat das ganz ernst gemeint. Es ging also hier nicht um seinen Glauben, ob er den verliert, sondern hier ging es darum, dass andere zum Glauben kommen, was sein Auftrag war, seine Mission, sein Drang, sein... Das hat ihn umgetrieben. Ich kann nicht anders, als irgendwo weiterzugeben, dass Christus lebt und dass er rettet und dass er Schuld vergibt. Und er hat gesagt, betet für uns, dass sich deine Tür öffnet. Für diese Botschaft, für diese. Und da müssen wir jetzt nicht nur an große Predigten denken, die er ja auch gehalten hat auf den Marktplätzen und so weiter, sondern auch die Situation, er war im Gefängnis, wo er eins zu eins den Glauben weitergeben konnte, wo er Hinweise geben konnte, wo er bezeugen konnte, ich kenne den, Jesus. Und der lebt wirklich und der vergibt Schuld und der rettet und der macht das Leben gesund. Betet für uns. Auch hier die Frage, was wäre denn gewesen, wenn die Gemeinden das nicht gemacht hätten? Wir wissen ja auch nicht, wie stark sie es gemacht haben und wie viele. Aber auch hier, Paulus war überzeugt von der Kraft der Fürbitte, von der Effektivität der Fürbitte. Er war davon überzeugt, sonst hätte er nicht die Gemeinden darum gebeten. Eine dritte Bibelstelle, Offenbarung 8. Wir hatten vor einigen Wochen das hier auch recht illustrativ. Offenbarung 8 gibt uns nochmal einen ganz interessanten Einblick auch in die Kraft der Gebete. Offenbarung 8 ab Vers 3. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räucherfass zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligen Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Nun, ich will da jetzt nicht sehr tief reingehen, aber ich bin davon überzeugt, dass einige Aspekte der Offenbarung aktuell auch gelten. Wir wissen, einiges davon beschreibt die Zukunft, die noch kommt, aber ich bin davon überzeugt, dass Johannes hier einen Einblick in die unsichtbare Welt hatte, die auch schon gelten, die schon da sind, die Prinzipien auch darstellen und uns sehr anschaulich in Bildern zeigen, was Realität ist. Und so sehe ich das auch mit den Gebeten der Heiligen. Hier geht es sicherlich nicht nur um Gebete der Heiligen, wenn sie alle im Himmel sind, sondern hier geht es darum, dass Gott auf Erden etwas tut, was er sich vorbehalten hat zu tun. Diesen Donner und diese Blitze und Erdbeben, ja, sie können sich wörtlich erfüllen, aber ich sehe sie auch als Symbole für mächtiges Wirken Gottes. Und ich sage mal, ein steinernes Herz, was sich verbarrikadiert vor der Gegenwart Gottes und der Wahrheit Gottes über Jesus, ein Herz, was lauter steinerne Mauern gebaut hat, dass das auf jeden Fall nicht wahr sein kann, auch das braucht ein mächtiges Wirken Gottes. Und das ist, was Gott tut. Es ist so ermutigend, diese Stelle, weil, ich komme ja gleich zur Herausforderung der Fürbitte, zum Kampf der Fürbitte, wir uns ja manchmal fragen, jetzt habe ich gebetet und was ist denn jetzt? Ich sehe gar kein Ergebnis. Hier sehen wir, dass also dieser Duft der Gebete, ich sage mal bewusst Duft, ich weiß, manche sind nicht so Fans von Weihrauch, aber vielleicht kannst du mal diesen Gedanken ein bisschen transformieren und von Weihrauch wegkommen und du stellst dir einfach mal einen schönen Duft vor, okay? Weil hier in dieser Bibelstelle für Gott ist es ein angenehmer Duft, okay? Also stell dir einen angenehmen Duft vor, okay? Und das sind die Gebete der Heiligen, also auch Gebete, die zusammen vom Engel zusammengesammelt werden und dann gemeinsam hochgehen und vor Gott sind. Und dann ist irgendwann mal für verschiedene Anliegen irgendwann genug Rauch, Räucherwerk, Duft zusammengekommen. Ich finde das extrem ermutigend, weil ich mich manchmal frage, ja, was war das jetzt, was bringt es? Und dann denke ich, okay, Gott, du sortierst das aus, der Engel macht das zu seinem Zeitpunkt, Gott, du sortierst das aus und irgendwie war dann so ein bisschen Duft von mir da vielleicht dabei, okay? Gerade wenn wir um große Dinge auch beten. Es gibt ja nicht wenige Christen, die sagen, dass die Berliner Mauer gefallen ist. 1989 hatte auch mit Gebeten zu tun, dass das unblutig geschah, die Wiedervereinigung unseres Landes da. Hat viele, viele Gebete vorgegeben, ja. Und wessen Gebet wurde jetzt erhöht? Nein, 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 nein. Gott bewahre, Gott will nicht, dass jemand hier in die Gefahr des Stolzes gerät, auch des geistlichen Hochmutes. Es war eine Summe von vielen Gebeten. Und dann passiert etwas, wann Gott das will, wenn sein Zeitpunkt gekommen ist. Aber diese Gebete sind ein wichtiger Teil. Sie sind ein wichtiger Teil. Und eine vierte und letzte Bibelstelle in Galater 6, und da wundert ihr euch jetzt vielleicht, weil man diese Bibelstelle meist eher anders interpretiert und für andere Zusammenhänge so sieht, und das darf man auch, ist auch richtig so, aber ich will das jetzt mal aus der Perspektive der Fürbitte hier auch mit betonen. Da hat er geschrieben an die Galater, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Die, wie wir zu dieser Familie gehören. Da ist viel mehr drin als Fürbitte, das ist ganz klar. Das geht auch ganz bis ins Praktische zu helfen. Beim Einkauf, beim Umzug, beim Gespräch, beim Zuhören etc. Aber warum sollten wir denn die Fürbitte hier rausnehmen? Auch die Fürbitte ist ein Teil, dass wir anderen Gutes tun. Und auch die Fürbitte ist etwas, was wir säen und was wir ernten. Ja, gerade bei der Fürbitte ist das doch so. Wenn ich beim Umzug mithelfe, dann ist das eigentlich in dem Sinne ziemlich praktisch. Ja? Sagen wir mal so, samstags morgens früh angefangen, 7 Uhr treffen wir uns und dann werden die Kisten geschleppt und die Möbel und so weiter. Und wenn das richtig gut läuft, dann sitzen wir dann abends um 20 Uhr da und dann bestellen wir Pizza und dann sitzen wir zusammen und können uns freuen. Wow, wir haben es geschafft. Die alte Wohnung ist leergeräumt. Da kann man dann wirklich auch dann dem Vermieter alles gut zurückgeben und die Mietkaution wiederkriegen ohne Probleme und so weiter. Und dann hat man das geschafft. Aber es gibt eben Dinge im Leben, die haben einfach eine längere Zeitspanne dazwischen und wir wissen noch gar nicht mal, wann erfüllt es sich denn. Und das ist eine der großen Herausforderungen und hier bin ich auch schon bei meinem Punkt, der Kampf der Fürbitte, die Anfechtung der Fürbitte. Nun, was habe ich denn davon und was bringt das denn? Ist halt etwas, ja, ich habe was davon und es bringt auch was, aber ich weiß nicht, wann ich das sehe. Aber ich werde es sehen. Wer sät, wird ernten. Wer sät, wird ernten. Im Finanziellen, für alle, die so eine gewisse Selbstdisziplin entwickelt haben und Geld sparen und dann vielleicht ohne Kredit sich was kaufen zu können, da ist ja dasselbe Prinzip. Man zahlt da so regelmäßig was ein und denkt auch kleine Summe, aber irgendwie über Monate und Jahre vielleicht denkt man nicht mehr daran, auf einmal, yes, da ist jetzt ein guter Batzen zusammengekommen, jetzt kann ich etwas kaufen, ohne dass ich mich in Schulden verstricke. Ein bisschen so ist das mit der Fürbitte. Wir beten, wir säen. Es heißt ja in einem Psalm mal sogar, dass man mit Tränen sät. Wir haben eingangs dieses Bild gesehen. Fürbitte hat aber im Regelfall damit zu tun, dass ein Zustand nicht gut ist und dass man sich wünscht, dass er besser wird. Auch das ist ein Motor, diesen Kampf zu gewinnen, dass man sagt, okay, ich vergegenwärtige mir nochmal, wie es den Menschen geht und ich wünsche mir, dass es ihnen besser geht und deswegen werde ich beten. Deswegen werde ich beten, alleine, ich werde es einbauen in meine Gebetszeit. Ich werde beten mit jemandem zusammen, vielleicht zu zweit auf einem Spaziergang. Ich werde beten in meiner Kleingruppe oder in meiner Familie oder beides. Ich werde beten in der Gemeinde. Mit der Gemeinde, was wir heute auch tun wollen. Und auch hier nochmal die Erinnerung, jeden zweiten Donnerstag im Monat beten wir hier zusammen. Und da sind die Reihen auch sehr gelichtet. Aber egal, die, die hier treu und regelmäßig kommen, sind die Menschen, die wissen, wer sät, wird ernten. Wer sät, wird ernten. Und es ist ja auch wirklich ein Bild aus der Landwirtschaft. Und jemand hat mal gesagt, jetzt Gras ist ja jetzt nicht direkt Landwirtschaft, aber du kannst das Gras säen, aber wenn ein paar Halme kommen, es nützt nichts, wenn du dran ziehst, dann wachsen die auch nicht schneller. Da braucht man einfach eine gewisse Geduld. Aber deswegen habe ich diese 4 Bibelstellen vorgelesen, so 4 ganz starke Bibelstellen, um uns da wirklich mal aufzuladen, diesen Akku der Fürbitte aufzuladen, sagen, wow, ist wieder bei 100%, ich bin überzeugt, ich werde für andere beten. Und da gibt es ja dann viele Felder, und viele Anliegen, wofür man beten kann. Also, der Teufel ist eben leider nicht blöd. Der Widersacher, den ich eingangs schon erwähnte, er will Menschen zu Fall bringen und Glauben aushöhlen. Und Jesus sagt, dagegen gibt es die Kraft der Fürbitte. Ja, und dann, weil der Teufel ja nicht blöd ist, geht er ja noch einen anderen Schritt. dann sagt er sich, dann schwäche ich halt die Fürbitte. Dann schwäche ich halt die Christen, dass die gar nicht mehr Fürbitte tun. Ja, dann haben wir schon mal die Waffe erledigt. Ja. Wäre das nicht gut, wenn wir einfach mal sagen, okay, wenn das so ist, dann erst recht. Das werde ich nicht einfach so akzeptieren. Da werde ich gegenhalten. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, was so gut ist? Wir müssen nicht die Welt retten. Und wenn ich betone, dass unsere Gebete so wichtig sind und ich uns in diese Richtung bringen will, möchte ich nicht, dass wir in irgendeine Verkrampfung geraten. Nicht wir retten diese Welt, sondern Jesus. Nicht wir retten diese Welt, sondern Gott. Nicht wir retten Menschen, sondern Gott. Nicht wir beenden Kriege, sondern Gott. Das muss ganz klar sein. Aber wir haben einen Anteil daran. Gott sucht solche, nicht nur die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, sondern auch solche, die in den Riss treten, die bereit sind zu beten für andere. Gott sucht solche. Das ist ein tiefes Geheimnis. Man kann natürlich auch sagen, ja, aber Gott, du bist doch allmächtig, mach doch einfach. Nein, er hat hier einen Plan, den er einfach konsequent verfolgt. Durch die Zeiten hindurch. Er möchte uns als Gläubige einbauen. Er möchte uns als Mitarbeiter haben. Er möchte uns trainieren. Ich glaube, dass das sogar bis zum Himmel hin eigentlich eine Rolle spielt oder dann im Himmel auch eine Rolle spielen wird, weil mein Bild vom Himmel ist, dass wir dort aktive, bewusste, sehr bewusste Menschen sein werden, die gestalten und die Verantwortung tragen. Das ist mein Bild vom Himmel. Und irgendwie, glaube ich, werden wir so als Nebenprodukt der Fürbitte dafür auch trainiert und vorbereitet. Das mit der Ernte, das muss man eben auch einfach glauben. Was übrigens bei anderen Projekten, ob es die Abschaffung des Rassismus ist, auch immer so war. Wir hören die Geschichten von Martin Luther King oder wir wiederholen sie und es ist super. Aber auch das hat lange, lange, lange gedauert, die Abschaffung der Sklaverei und so weiter. Lasst uns an die Ernte glauben. Stell dir doch nur mal vor, ich meine, ich hoffe, du gehörst auch zu den Menschen, die sagen, wenn ich sterbe, dann stehe ich dann vor Gott. Und dann sagt er mir was. Jetzt überleg doch mal, wie klasse das ist, wenn du ein Fürbitter bist und du landest dann da und dann sagt Gott, oder wie auch immer das jetzt genau aussieht, das ist jetzt nicht das Entscheidende, aber danke für deine Fürbitte, die du geleistet hast. Ist das nicht cool? Ich glaube daran. Die Schrift spricht davon, dass es Belohnung gibt für bestimmte Dinge, die wir tun, wo ich manchmal denke, da werden wir noch belohnt, obwohl es doch der Heilige Geist war, der mich überhaupt da ermutigt so hat und durchzuhalten und so weiter. Ja. Tja, also das sind eben diese Gedanken, die uns anfechten, die uns schwächen. Was habe ich davon? Ja, in dem Moment hast du nichts davon. Wie wäre es eigentlich, wenn jemand sagen würde, könntest du eine Viertelstunde für mich beten, mal dreimal nächste Woche, und ich gebe dir 100 Euro dafür? Würde das was ändern? Jetzt sei mal ganz ehrlich, also musst du jetzt ja keinem sagen, aber so in deinem Herzen. 100 Euro. Dreimal eine Viertelstunde beten, 45 Minuten, guter Stundenlohn, oder? 100 Euro? Ja? Ohne Mehrwertsteuer, ohne Abzug. Ja, so machen wir es im Regelfall nicht. Aber ihr versteht sicherlich, warum ich das sage. Fürbitte hat Kraft. Und in der Tat, also nicht genauso, wie ich gesagt habe, aber ich kenne eine Firma in Deutschland. Gut, wird geleitet von einem Nichtdeutschen. Ich kenne eine Firma, so im weitesten Sinne IT, die während der Arbeitszeit Fürbittezeiten haben. Mit allen Mitarbeitern dann. Fürbitte. Teil der Arbeitszeit. Cool, oder? Jetzt, ich will niemanden hier jetzt beschweren, weil bei den allermeisten wird es nicht so sein. Nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit denkt, oh, wie blöd ist meine Arbeit und so. Das war jetzt nicht das Ziel. Aber nun mal, es gibt's auch. Es gibt Chefs, die sagen, wir haben jetzt ein wichtiges Anliegen hier, die beten dann meist auch für ein Land, wo der Chef selber lange war. Und dann beten die für das Land. Und die beten aber auch für die Anliegen der Firma. Auch für Lösungen der Firma beten die. Die sind halt auch vernetzt, so weltweit und so. Was habe ich davon? Also im Regelfall hast du erstmal nichts davon. Das muss man sich einfach mal eingestehen, sagen, nein, in dem Moment habe ich nichts davon. Und dann gibt es natürlich den Gedanken, es gibt ja auch Besseres zu tun, oder? Boah, da habe ich noch 15 E-Mails zu beantworten. Und das will ich eigentlich bis dann und dann noch schaffen. Oder. Es gibt doch Besseres zu tun, ja. Das ist der Kampf der Fürbitte. Kannst du das beiseite schieben? Kannst du nicht einfach sagen. Und ich weiß nicht, wie du so tickst. Vielleicht findest du es unromantisch, aber was ist denn, wenn du dir einen 10-Minuten-Timer setzt? Ist ja auch ganz einfach heute mit den Smartphones oder einer Eieruhr, wie auch immer. Und sagst so, die 10 Minuten werde ich Fürbitte tun. Gut, manche werden jetzt denken, also viel zu wenig, okay, darfst gern mehr machen. Aber mal einfach so bei diesem Gedanken, was bringt mir das oder ich habe doch Besseres zu tun, dann vielleicht kannst du dich so überlisten und sagen, hier, 10 Minuten. Dann brauchst du dir die ganze Zeit keinen Gedanken mehr machen, ob das jetzt irgendwie unnütz ist oder so. Dann betest du mal 10 Minuten für andere. Und wenn du das öfters tust, wirst du feststellen, wie schnell die 10 Minuten rum sind. Und dann kannst du ja gern nochmal 10 Minuten einstellen. Ja, und dann ist Fürbitte manchmal eben mühsam, muss man auch mal ehrlich sagen. Ich weiß, manche haben so eine Gabe der Fürbitte, die verstehen nicht jetzt, was ich sage, aber ich kenne das auch, dass es auch manchmal mühsam ist. Es ist Arbeit, also es ist, ich sag mal, anstrengend. Und dann zu sagen, egal, aber ich mache es, weil ich von der Kraft der Fürbitte überzeugt bin. Ich bin ja manchmal im Fitnessstudio und dann habe ich da auch so meine Ziele. Und es gibt so ein Trainingsgerät, das heißt AMT, Adaptive Motion Trainer. Da kann ich am besten drauf, weil das auch mit meinen Bändern und Gelenken und so am besten funktioniert. Dann tut mir das nicht weh, was mir sonst weh tut, wenn ich joggen würde, aber das ist nicht so wichtig. Aber ich merke so, das ist so mein Einstieg. Wenn ich zum Training gehe, weiß ich, ich gehe erstmal auf diesen AMT. Der tut nicht weh, der ist gut. Da kann ich dann einstellen, den Widerstand und so. Und ich mache mir Musik auf die Ohren und wisst ihr, weil immer wieder ist es der Start schwierig. Ich bin zu Hause, meinetwegen regnet es noch oder ich könnte ja noch das machen und jenes machen. Und es ist ganz oft eine Hürde, da überhaupt hinzugehen. Und dann ist es doch gut, wenn man sich die Hürde irgendwie ein bisschen leichter macht, oder? Wenn ich noch nicht an die Gewichte denke, wo ich so am wenigsten Lust zu habe. Und ich sage, ich werde erstmal da zu diesem AMT gehen. Erstmal auf diesen, da gehe ich erstmal hin. Und so oft ist das, dass ich da hingehe und eigentlich wollte ich mich nur 10 Minuten aufwärmen und dann habe ich eine halbe Stunde gemacht, weil ich in so einen Flow gekommen bin. Ja? Und manchmal höre ich einen Podcast oder so, das ist ja heute alles so praktisch. Warum sage ich das? Nicht so sehr wegen Sport, ist auch gut, aber ich sage das, das kann auch bei der Fürbitte so sein. Du kannst ja vielleicht auch eine schöne, chillige Worship-Musik leise im Hintergrund anmachen, warum denn nicht? Etwas, was dir ein bisschen die Hürde kleiner macht und dass du es tust. Und dass du es machst und dass du dich freust an deinem Gott, dass du wieder etwas mit in dieses Räucherwerk hineingegeben hast. Wir müssen die Fürbitte pflegen. Ja, jemand hat mal gesagt, das gilt ganz allgemein, was du nicht pflegst, verlierst du. Einen schönen Garten, den du nicht pflegst, verlierst du. Also als schönen Garten verlierst du, die Schönheit verlierst du. Und so ist es mit unserem Körper, so ist es mit Beziehungen, so ist es irgendwie mit allem. Was du nicht pflegst, verlierst du. Was du nicht pflegst, wird einfach unansehnlich, wird nicht mehr schön, wird ein Schrank, den du nicht aufräumst, willst du gar nicht mehr aufmachen. Ist überall so. Und so kann man auch die Fürbitte pflegen. Man kann Hilfsmittel nehmen. Man kann da dranbleiben, man kann sich selbst überlisten. Braucht ein bisschen Demut vielleicht, das zu tun, aber warum denn nicht? Was ist, wenn du dir einen Partner suchst? Das hast du vielleicht jetzt auch schon 10 Mal oder 20 Mal gehört. Mach es einfach mal. Für manche ist auch das beim Fitnessstudio genau die Lösung. Ich habe einen Partner, mit dem gehe ich da immer hin und den will ich ja nicht im Stich lassen. Das wäre mir ja zu peinlich, dass ich da immer absage oder nicht hingehe. Das geht mit der Fürbitte genauso. Leg dich doch fest mit jemandem, dass du zusammen betest. Wenn du sagst, für dich alleine, ist es einfach zu anstrengend. Ich kenne ernstzunehmende Christen, tiefe Christen, begabt, hingegeben für die Gemeinde, die mir sagen, aber Fürbitte alleine, es ist wirklich ganz schwer. Da kriege ich immer wieder ein schlechtes Gewissen. Habe ich immer wieder mal angefangen Und dann rutscht das wieder so weg. Ja, dann nimm dir ein Hilfsmittel der Pflege, indem du einfach mit jemandem zusammen betest. Kann man auch am Telefon machen. Es ist alles nicht so schwer. Aber bau dir doch irgendetwas ein. Und wenn du irgendwann merkst, du brauchst es nicht mehr so oder vielleicht geht das nicht mehr mit dem Partner, mit dem du gebetet hast, dann überleg mal direkt, wie geht das weiter. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir für andere Menschen beten, ob das jetzt der Staat ist, die Obrigkeit, ob das andere Christen sind, die Gemeinden, Anliegen gibt es ohne Ende, das Weltgeschehen. Da ist auch jeder anders. Ich möchte dich ermutigen, benutze ein, wenn es nötig ist, ein nüchternes Gebetsmanagement. Zitat Jens Kaldewey, von dem bin ich sehr inspiriert für diese Predigt. Das hat mich selber nochmal richtig geboostet so. Er nennt das ein nüchternes Gebetsmanagement. Ja. Er geht jeden Tag 20 Minuten spazieren und betet dann für andere. Also 6 Tage in der Woche, 1 Tag ist frei. Und er hat verschiedene Themen, die er an den Tagen betet. Für ihn ist das einfacher, so dann braucht er sich nicht jedes Mal neu überlegen, für was bete ich jetzt. Das ist mal die Gemeinde und dann ist es die Stadt und andere Themen. Dann sind es die Angehörigen, dann sind es die Bekannten und Verwandten, die Jesus noch nicht kennen. Wie auch immer, aber such deinen Weg. Der Heilige Geist wird dir helfen. Wir dürfen da sagen, ich bin schwach, aber Geist Gottes, hilf mir und er wird uns helfen. Und es geht übrigens nicht um die Korrektheit der Worte und es geht auch nicht um die Summe der Worte und viele Worte. Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Manchmal ist es einfach, einen Namen zu nennen in der Gegenwart Gottes. Wenn du alleine bist in der Gegenwart Gottes, nenn den Namen, wie die Priester im Alten Testament die Stämme Israels als Edelsteine auf ihren Herzen getragen haben. So sind wir in der Gegenwart Gottes und wir nennen die Namen. Und du, wenn du sagst, das ist mir gerade zu kompliziert, jetzt hier alles durchzubeten, analytisch, um was der genau braucht, brauchst du nicht. Gott weiß es doch sowieso und noch besser. Aber Menschen in Erinnerung zu bringen, in die Gegenwart Gottes, möchte euch ermutigen, zu einem Lebensstil der Fürbitte. Und der muss nicht anstrengend sein. Er hat Hürden, immer wieder mal, aber er muss nicht dauerhaft anstrengend sein. Eine gute Gewohnheit des Lebens. Alleine, zu zweit, Kleingruppe, Familie, Gemeinde. Amen. Amen.